Hallo in die DTM-Welt. Hallo zurück zu einer weiteren Runde Q&A Hashtag AskMSM mit euren Fragen. Heute geht's ausschließlich um die DTM. Ein bisschen Formel 1 haben wir natürlich auch von euren Fragen mit dabei. Aber hauptsächlich geht es um die DTM. Und da ist es jetzt mittlerweile schon knapp 2 Wochen her, dass diese große DTM-Bombe geplatzt ist. Und deswegen habe ich hier unseren DTM-Guru Robert mit dabei.
Hallo, servus, schön wieder hier zu sein.
So, bist du gewappnet für viele Leserfragen zur DTM?
Ja, die haben noch mehr Fragen gehabt als ich tatsächlich. Tolle Resonanz, muss man da sagen. Da sieht man, dass die DTM ja doch nicht so unwichtig ist, wie der ein oder andere es behauptet. Denn dafür gab es dann doch zu viele Fragen allein schon aus unserer Community.
Genau, danke für all die Fragen, die ihr geschickt habt. Auch, dass ihr die ganzen DTM-Videos und Interviews, die wir letzte Woche hatten, alle angeschaut und gelesen habt. Und deswegen können wir jetzt noch mehr von euren Fragen über Autos, über Motoren, über die Teams, über mögliche Fusionen und über die Fahrer, was aus denen wird, hoffentlich gleich beantworten. Aber da bin ich ziemlich sicher, dass Robert da gut recherchiert hat und auf alles eine Antwort findet.
Kriegen wir hin.
Gut, dann stürzen wir uns gleich in den ersten Doppelpack an Fragen, denn einige haben wir thematisch ein bisschen zusammengepackt, wie man auch in unserer schönen Leiste hier unten sieht. Geht es jetzt zunächst um die Autos in der DTM. Und da hat Günther Forster gefragt, wäre eine Rückkehr zu den ehemaligen Wurzeln und dem Golden Age der DTM jetzt nicht perfekt, in der wieder mit leicht modifizierten Serienfahrzeugen gefahren wird? Für ihn wäre das auf jeden Fall interessanter, als mit Prototypen zu fahren, bei denen die Silhouette einfach drüber gestülpt wird, wie das ja nun mal zuletzt auch der Fall war. Auf jeden Fall glaubt er, dass das ein ganzes Stück billiger wäre. Und ins gleiche Horn bläst so ein bisschen Moritz Vollmer, der fragt, sollte man nach dem Ausstieg von Audi aus der DTM diese nicht mal von Grund auf umstrukturieren? Ich würde ein Konzept mit modifizierten GT3-Autos vorschlagen, die dann zum Beispiel einen Push-to-Pass-Knopf besitzen, der ähnlich wie das jetzige DRS funktioniert. Auch er glaubt, dass das Kosten sparen könnte. So, jetzt bist du dran, hast viel zum Spielen bekommen von ihnen.
Ja, das sind tatsächlich radikale und auch spannende Ansätze. In den Zeiten dieser Krise muss man einfach mal für alles offen sein, würde ich behaupten. Und das ist der Gerhard Berger, der ITR-Vorsitzende, auch. Wir haben dazu ganz aktuell einen Gastkommentar bei uns auf motorsportmagazin.com auf der Webseite, und zwar von der Reporterlegende Rainer Braun. Wer den nicht kennt, YouTube einfach DTM. Da findet ihr unsere Videos, aber auch die alten DTM-Videos. Und da hört ihr Rainer Braun, wirklich ein unglaublich erfahrener Mann seit über 50 Jahren. Und der hat angeregt, warum denn nicht die aktuellen Tourenwagen Classics, die es im Moment schon im Rahmenprogramm der DTM gibt, warum die nicht wieder aufleben lassen. Also mit einem riesengroßen Starterfeld voller Mercedes 190e, BMW M3, Ford Sierra, Cosworth, Ford Mustang. Es gibt so unglaublich wahnsinnig tolle Autos. Wenn es jetzt schon zukünftig eben durch Audi, ja, und dann möglicherweise auch durch den BMW-Ausstieg keine aktuellen Class One Turbo-Autos mehr gibt, warum nicht die alten Kisten wiederbeleben? Also das ist eigentlich eine sehr sympathische Idee. Wie sich das umsetzen lässt, wer das veranstalten könnte, weiß man nicht genau, aber es ist ein spannender Ansatz. Also lest mal diesen Gastkommentar auf jeden Fall vom Herrn Braun bei uns durch. Das geht ja auch so ein bisschen in diese Schiene rein, zu sagen, okay, warum nicht wieder einfachere Autos, warum nicht Serienautos sogar, das haben wir relativ häufig gehört, also sprich Audi R8 gegen BMW M4, gegen am besten noch Mercedes AMG C63 oder was auch immer. Das klingt erstmal spannend und einfach, aber jetzt müssen wir uns mal die Herstellerbrille mal ganz kurz anziehen. Also wir haben ja eh schon Brillen auf, machen wir mal ein Audi, BMW und Mercedes darüber. Und dann müssen wir uns fragen, wollen wir denn sehen, wie unsere Serienautos A, gelegentlich mal gegen die Wand fahren, wo sie auf jeden Fall nicht ohne Kratzer bleiben werden? Wollen wir denn sowas als Bilder verkaufen an die Menschen, die sich diese Autos tatsächlich kaufen? Das ist schon mal ein riesengroßer Punkt. Und natürlich auch die Frage, wie sollte man das balancieren? Ein Audi R8 ist ein anderes, komplett anderes Konzept als zum Beispiel ein BMW M4 auf der Straße. Man müsste da mit einer Balance of Performance in irgendeiner Art und Weise nacharbeiten. Das will Gerhard Berger nicht. Das hat er immer ausgeschlossen. Und das hat auch die DTM in den ganzen Jahren ausgemacht, eben, dass es nicht diese, wie aus dem GT-Sport bekannten, Balance of Performance-Einstufung gibt. Von daher, die Möglichkeit, mit Serienautos oder seriennahen Autos zu fahren, aktuellen, die klingt sehr schön und ich würde es mir auch wirklich gerne anschauen, aber ich bin zu 100% überzeugt und zähle jetzt einen Zehner, wette ich jetzt darauf, dass das niemals in dieser Form kommen wird. Zu viele Herstellerargumente sprechen dagegen. Die würden auch keinen Privateinsatz mit seriennahen Autos zulassen, um der Frage vielleicht schon mal vorwegzunehmen. So, dann.
Genau. Da einfach nur mal kurz einzuhaken bei dir. Es ist es ist ja auch ganz genau das. Viele werden jetzt sagen, oh, aber wir wollen doch Racing sehen, wir wollen doch nur Zweikämpfe sehen und warum sollen die sich nicht so haben, das ist doch Blödsinn. Ja, aber genau darum geht es nun mal, wenn die Hersteller das Portemonnaie aufmachen, gerade in solchen Zeiten und so viel Geld dafür ausgeben, dann wollen die das auch als Marketing und PR nutzen und dann wollen sie nicht ihre verbeulten Autos da stehen sehen, dann wollen sie nicht, dass die Dinger kaputt gefahren werden, wie es im Tourenwagensport ja nun mal vorkommen kann und eigentlich auch soll. Und dann machen die das einfach nicht, weil dafür geben sie kein Geld aus, das ist keine Werbung für sie. Das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, wenn wir jetzt aktuell so viel über diesen Sim-Racing-Boom sprechen, auch in Computerspielen früher, war es viele Hersteller, die gesagt haben, nein, wir erlauben nicht, dass da ein Schadenmodell ist und man die Dinger kaputt fahren kann, wir wollen die nicht zerbeult da sehen. Und hier ist es natürlich noch extremer, denn hier sind es echte Autos und wenn das Straßenautos wären oder leicht modifizierte, dann wäre da natürlich erst recht der Werbeeffekt nicht mehr gegeben.
Absolut. Und das ist ja auch keine Behauptung, die wir Journalisten jetzt aufstellen und uns ausgedacht haben. Ich habe letzte Woche mich sehr lange mit dem René Rast unterhalten, wie er mit dem Audi-Ausstieg umgeht, wie es für ihn weitergeht. Könnt ihr auch auf motorsportmagazin.com nachlesen, das ganze Interview. Und der René sagt selbst, Motorsport ist Marketing. Das war es immer, das wird es immer sein und das ist überhaupt auch die Antriebsfeder neben der früheren Autoentwicklung. Aber Marketing ist ein wesentlicher Teil und das muss man einfach berücksichtigen. Das ist nun mal in jedem Motorsport der Welt der Fall. Kommen wir doch mal kurz zu den GT3-Autos, die GT3-Idee, die der unser Zuschauer angesprochen hat. Ja, die wurde auch schon häufig diskutiert, zuletzt sehr prominent vom ehemaligen DMSB-Präsidenten Hans-Joachim Stuck, der sagte, warum machen wir nicht eine GTM statt einer DTM mit GT3 oder auch den Le Mans GT-Autos, also den GTE-Kisten. Gegen GT3 ist an sich erstmal nichts einzuwenden, das ist ein wunderbares Format, vor allem zumindest für die Langstrecke. Im Sprintrennen ist es eine andere Nummer, denn du musst auch da eine Balance of Performance einführen und die will, wie gesagt, Gerhard Berger nicht haben. Wir haben dazu, der Christian hat ein langes Video-Interview gemacht mit dem Christian Danner, unserem Experten, der auch früher DTM gefahren ist und auch Rennen gewonnen hat. Er weiß schon, wovon er spricht. Und er sagt auch, die Balance of Performance ist ein Desaster im Motorsport, lässt sich aber leider nicht... Hörst du dieses Klopfen hier?
Nein.
Oh, okay, dann schirmen die Kopfhörer gut ab. Viele Grüße an die Nachbarn. Der Christian Danner, der ja auch sagt, die Balance of Performance im GT3-Sport ist ein Desaster, weil man so viel rumtricksen kann, das lässt für alles Tür und Tor offen. Das wollen wir natürlich nicht. Von daher, das passt vom Konzept her nicht in die DTM. Die Autos sind natürlich viel, viel günstiger als die aktuellen Prototypen mit dem Class One-Reglement. Aber es gibt ja schon das GT Masters, das ADAC GT Masters. Da haben wir GT3-Autos, die Sprintrennen gegeneinander austragen. Jetzt kann man sagen, gut, da gibt es Fahrerwechsel und Amateurfahrer, die den ganzen Spaß finanzieren. In der DTM wären es dann nur Profis und keine Fahrerwechsel. Aber seien wir mal ehrlich, das würde die Probleme der DTM und der ITR mit Sicherheit nicht beheben, da einfach nur ein anderes Auto reinzusetzen. Also, das ist leider ein bisschen zu einfach gedacht. Und ich glaube auch, dass wir neben dem wirklich starken ADAC GT Masters in Deutschland nicht noch eine GT3-Plattform brauchen.
Genau, weil die Rennserien ohnehin schon in einer Konkurrenzsituation stehen, international. Und wir haben eigentlich zu viele Rennserien bei allem. Wir haben das eh schon lange, viele Jahre gesagt, bei den Formelklassen in der Nachwuchsszene, dass es zu viele waren. Und auch bei den GT3 gibt es ja so wahnsinnig viele überall, dass das eigentlich schon zu viel wird.
Ja, zum Beispiel auch eine Blancpain-Serie, die zwar in Deutschland relativ unbekannt ist, das muss man so sagen, die Rennen kommen nicht im Fernsehen, aber international ist das ein Top-Standard. Die haben sowohl Endurance, also Langstreckenrennen, als auch Sprintrennen im Angebot, von daher auch das gibt es. Das wäre alles nichts Neues, es wäre einfach nur zu sagen, okay, wir nehmen irgendein günstiges, aber halbwegs solides Auto, GT3 ist immer noch ein Kundenauto, und lassen das dann unter dem Namen DTM fahren, aber das kann irgendwo nicht die Lösung sein, mit Sicherheit nicht.
Genau, jetzt haben wir die Serienfahrzeuge uns angeschaut, jetzt haben wir GT3-Fahrzeuge uns angeschaut, bei beiden eigentlich gesagt, das wird es eigentlich nicht geben. Jetzt musst du dir natürlich die Frage fallen lassen, ja, wie sehen denn dann die DTM-Autos der Zukunft aus?
Ja, Stefan, das ist eine gute Frage. Ich hoffe erstmal grundsätzlich, dass es überhaupt DTM-Autos der Zukunft geben wird, denn da würde ich im Moment kein Geld drauf setzen. Es wurde diskutiert, ob man die, wie gesagt, die GTE-Autos holen kann, aber auch die sind wahnsinnig teuer, viel, viel teurer als GT3. Es ist ja nicht nur das Auto, das müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz erklären in zwei Sätzen. Nicht nur dieses Auto kostet 800.000 oder 1 Million, nein, es ist ja auch der Aufbau, das ganze Setup drumherum, der Einsatz der Fahrzeuge, dafür brauchst du Spezialisten, hochbezahlte Ingenieure. das ist nicht mal gerade so gewuppt, ich stelle mir das Auto in die Box rein und fahre damit. Also so funktioniert es halt nun mal auch nicht. Deswegen sagen wir ja, Formel 1 ist teuer, DTM ist teuer, WEC ist teuer, ja. Weil es einfach ganz andere Herausforderungen hat oder Anforderungen hat als zum Beispiel, sage ich mal, ein GT4-Auto, was wir beide wahrscheinlich auch, wenn auch relativ langsam, um die Strecke jagen könnten. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Es gibt viele, viele Szenarien, die man durchspielt aktuell bei der ITR. Reden von Kundenautos, da kommen wir nachher noch zu. Aber eine Lösung habe ich leider auch nicht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, sondern würde irgendwo anders sitzen und mir das gut bezahlen lassen, da meine Expertise einzubringen.
Gut, dann schauen wir doch mal unsere Zuschauer und Leser, die haben auf jeden Fall immer Fragen und Ideen. Deswegen schauen wir mal die nächste an, die jetzt zu unserem Themenkomplex Motor ganz gut dazu passt. Von Sven JD kommt da nämlich die Frage, seriennahe Autos, sind wir wieder beim ersten Punkt, die nur in Abmaßen und Gewicht limitiert sind und mit Serienmotoren fahren würden. Würde das Interesse an der DTM nicht steigern? Und gleich hinterher noch die Frage von Jan Siebelink. Würde es der DTM was bringen, wenn die Hybridmotoren oder sogar Elektromotoren fahren würden? Mhm. Das heißt, aus Marketing-Sicht, ob jetzt das helfen würde, worauf ja die Formel 1 baut und auch die Formel E?
Ich glaube, die erste Frage haben wir schon relativ gut beantwortet, dass Serienautos nicht denkbar sind, auf solch einem Level im Motorsport einzusetzen, aus den genannten Gründen. Das ändern auch die Motoren nichts dran. Ich meine, aus einem normalen Serienmotor kann ja auch schnell 1000 PS rausholen. Wie auch standfest der auch immer dann sein mag, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, es wird dieses Duell zwischen Audi-Motor tritt gegen Serien-BMW oder Mercedes-Motor an. Das wird es so nicht geben. Kommen wir aber auf die zweite Frage. Die ist nämlich sehr spannend und die geht auch in eine sehr gute Richtung. Hybrid und Elektro. Riesenthema im Motorsport. Siehe Formel E mit dem Herstellerboom, in dem übrigens auch Audi, BMW, Mercedes und Porsche werkseitig engagiert sind. Und was auch ein Grund war, warum Audi nicht mehr DTM macht. Man fokussiert sich unter anderem auf die Formel E als Werksprogramm. Hybrid ist tatsächlich, es gibt eine Roadmap. Ab 2022 sollen Hybridmotoren, einheitliche Hybridsysteme in die DTM kommen. Und, das sagte zumindest der BMW Entwicklungschef, der Klaus Fröhlich, der sagte, ab 2025 plante die DTM, voll elektrisch zu werden. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Konzeptstudie aus dem November 2019, als die DTM ein sehr futuristisches Modell vorgestellt hat, mit Roboter-Boxen-Stops und mit rein elektrischen Autos mit 400 km/h Topspeed und 1000 PS oder wie viel kW auch immer. Also das war alles sehr futuristisch. Ich habe mich jetzt inzwischen, durfte ich mich mit dem Audi-Motorsportchef, mit dem Dieter Gass unterhalten und ich habe ihn mal gefragt, Herr Gass, wie konkret waren denn wirklich die Pläne für 2025 eine vollelektrische DTM einzuführen? Und er sagte mir, da muss man ehrlich sein, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Wenn man realistisch daran geht, dann waren das relativ optimistische Planungen, die man da vorangetrieben hat. Also, bisschen eingeordnet, das sind auch die Informationen, die mir vorliegen. Die Behauptung, ab 2025 würde fix eine vollelektrische DTM kommen, die stimmen so nicht. Das ist ein gutes Konzept und das ist auch, also es ist auch sehr nachhaltig gedacht von Gerhard Berger und Konsorten, aber es ist halt ein langer Weg dahin. Und wie wir jetzt gesehen haben, Audi konnte offensichtlich nicht so lange warten bis zum Hybridsystem 2022 oder noch besser einer vollelektrischen DTM 2025. Gleichzeitig muss man dazu sagen, neben der Formel E gibt es aktuell auf diesem hohen Level keine andere Rennserie auf der Welt, die voll elektrisch fahren könnte, wo die Hersteller ihre Elektroautos promoten und auch vermarkten können. Von daher, die Idee ist gut. Die Frage ist, ob wir es bis dahin noch schaffen.
Genau, und natürlich ist die Frage, wie lange würde es tatsächlich dauern? Denn das hier, wie du ja gesagt hast, ist ein Konzept. Konzept ist immer schön, es gibt immer schöne Konzeptzeichnungen und Ideen und Word-Dokumente oder PowerPoint-Präsentationen. Aber das Ganze dann umzusetzen, kostet A, viel Geld und braucht eine ganze Menge an Zeit. Und wie du gesagt hast, 5 Jahre, das Ganze ein komplett neues elektrisches Auto, das ist ein ziemlich knapper Zeitplan, vor allen Dingen, wenn mehrere Hersteller involviert sein sollen, etc.
Vor allem im November 2019 hatten wir auch die Corona-Krise noch nicht. Das habe ich das Wort schon wieder gesagt, aber es ist mir jetzt egal. Und das spielt dann nochmal ganz mit rein, dass der Motorsport sich in den kommenden Jahren durch diese Krise, durch die finanziellen Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise reformieren wird und auch verändern wird. Und ob da noch das Budget ist für eine Voll-Elektro-DTM 225, wo es ja auch die WTCR, die soll auch elektrisch werden, die WRX soll auch elektrisch werden. Also alles wird irgendwie elektrisch und da muss man jetzt einfach mal am Ende schauen, wo sich die Hersteller engagieren. Ein Satz noch dazu. Audi wurde vorgeworfen, dass man sich vom Verbrennermotor im Motorsport verabschiedet und nur noch auf Elektro setzt. Da müssen wir sagen, das stimmt nicht so ganz. Denn der neue Vorstandschef, der Markus Duesmann von Audi, der hat gesagt, wir überprüfen progressive Motorsportformate in Zukunft. Ich habe den Dieter Gast gefragt, was ist denn eigentlich ein progressives Motorsportformat? Er sagte, ja, hat ein bisschen gelacht. Das lässt ja auch einiges an Interpretationsspielraum offen. Gleichzeitig sagt er, wir haben nie kommuniziert, dass Audi in Zukunft nur noch Elektromotorsport betreiben wird. Von daher sind wir mal gespannt, wie es in der Nummer weitergeht.
Das ist der Unterschied zu VW, die das ganz klar gesagt haben.
Absolut.
So, wenn wir jetzt schon beim Thema Elektro waren und auch beim Thema zukünftige Antriebe, verweisen wir doch an dieser Stelle einfach mal auf unser neues Magazin. Denn das ist jetzt im Handel erhältlich und natürlich, wie immer, sind da viele spannende Geschichten drin. Unter anderem eine Geschichte DTM Simulator, die Robert geschrieben hat, wo er einfach mal hinter die Kulissen schauen durfte, DTM Formel E, wie so ein Simulator funktioniert. Genauso haben wir eine History-Geschichte DTM mit Hans-Joachim Stucks Auto drin, das jetzt noch ein bisschen einen Beigeschmack bekommen hat durch den Ausstieg von Audi. Und wir haben einen Ask MSM-Artikel, also passend zu dieser Sendung, mit in diesem Heft drin, in dem ihr Fragen gestellt habt, hier unter unseren Videos mit dem Hashtag AskMSM. Und Christian beantwortet sie. Das sind hauptsächlich Fragen, die wir hier nicht diskutieren müssen, sondern wirklich Erklärdinge, wie zum Beispiel, könnte es einen Wasserstoffantrieb in der Formel 1 geben? Wie sieht es aus? Wird es zukünftig wie in der Formel E rein elektrische Antriebe gehen? Wie wird CFD kontrolliert? All diese Fragen beantwortet Christian in diesem schönen 8- oder 10-seitigen Artikel. Das heißt, wer diese Fragen gestellt hat oder einfach wissen will, worum es da geht, schnell unser Heft besorgen. Und wir machen, denke ich, jetzt schnell weiter mit der nächsten Frage, denn wir haben jetzt den Themenkomplex Teams. Und da fragt Bratwurst. Audi verabschiedet sich aus der DTM. Das Werksengagement ist weg, aber Phoenix oder Rosberg Racing können ja weiter mit Audi fahren, beziehungsweise diese Audis und Autos ist eine schwierige Geschichte, Autos aufbauen, wie er Motorsport das im vergangenen Jahr bei Aston Martin getan hat. Könnte man eigentlich auch wieder mit Mercedes C63 AMG DTM fahren, also als Kundenteam beziehungsweise Privatteam, und man baut dann das Auto oder die Autos selber auf. Passend dazu noch eine Frage von MVGT23. Man sollte jetzt die Autos für 2021 einfrieren und die Audis dann privat einsetzen. Ab kann das ja zum Beispiel ohne weiteres. Zusätzlich sollte man Firmen wie HBA oder Dallara angraben, die Autos aufbauen, die eben mit neutralen Karosserien fahren und ebenfalls privat eingesetzt werden. Als Übergang bestimmt praktikabel. Ist es das?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage von der Bratwurst und von dem anderen Kollegen. Mir ist gerade der Name hängen geblieben bei mir.
MVGT23.
Genau, MVGT23, absolut. Die Frage ist sehr berechtigt, die habe ich auch an Dieter Gast gestellt. Ich habe gesagt, lieber Herr Audi Motorsportchef, wie sieht es denn aus mit den aktuell involvierten DTM-Teams von Audi Sport? Und ja, die Antwort darauf lässt auch vieles hindeuten. Dieter Gast sagt nämlich dazu, dass die meisten involvierten DTM-Teams nicht nur das DTM-Programm fahren, sondern eben auch noch andere Sportarten. Ja, wir haben zum Beispiel gerade Phoenix ist da sehr umtriebig, die machen GT3-Sport, GT4-Sport. Ich glaube, nur Rosberg ist das einzige Team, was sich komplett auf die DTM fokussiert. Ab Sportsline muss man auch dazu sagen, Werksprogramm von Audi in der Formel E und haben auch eine GT3-Vergangenheit im GT Masters mit dem Bentley tatsächlich damals. So, wie geht's mit denen weiter? Ja, das ist die Frage. Dieter Gast sagt halt, wir müssen jetzt mal besprechen. Klar, der wird jetzt nicht sofort eine Antwort liefern. Dafür ist es zu früh, denn auch 2020 soll ja noch DTM gefahren werden. Fingers crossed, wie man so schön sagt. Wie es daraus hierüber hinaus hier weitergeht, das weiß man noch nicht ganz genau. Gast sagt, okay, man kann schauen, welche Programme diese Teams aktuell fahren und ob das für Audi in irgendeiner Art und Weise interessant wäre. Es muss nicht ein volles Werksprogramm sein, das sind jetzt meine Worte. Es gibt ja auch eine Werksunterstützung. Das hatten wir damals zum Beispiel in der WRX, in der Rallycross-WM mit Matthias Ekström und seinem EKS-Team. Das war kein Werkseinsatz, es war eine Werksunterstützung. So ist es auch häufig im GT3-Sport, wo ja auch keine reinen Werksteams antreten. Trotzdem muss man dazu sagen, für die Teams ist es so oder so ein brutal harter Schlag. DTM braucht viele Ingenieure, Mechaniker, großes Drumherum. Da hängen wahnsinnig viele Jobs dran. Das vergisst man ganz gerne mal. Man schaut natürlich in erster Instanz auf die Fahrer, was passiert mit denen. Aber die meisten Jobs hängen tatsächlich in den Teams dran, auch drumherum. Nehmt das Catering, nehmt die Logistik, die Truckies, die Mechaniker, die Reifenmänner. Es gibt so unglaublich viele Jobs und das wird jetzt natürlich schwierig werden. Da muss man kein Geheimnis draus machen. Die aktuelle Krise hat eh schon viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Also auch da ist das Geld alles andere als locker derzeit. Das muss man so sagen, auch im Motorsport und mit Sicherheit auch in der DTM. Und wenn dann so ein Knall und so ein Schlag kommt wie ein Hersteller aus, dann ist es für die Teams, die involvierten Teams, also Rosberg, Phoenix und auch Abt Sportsline hier aus Kempten, ein harter Schlag. Und man kann ihnen nur wünschen, dass sie wirklich spannende und gute Formate für die Zukunft finden, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Denn das sind Teams, die einfach die Basis des Motorsports in Deutschland ausmachen. Ja, ohne ein Abt, Phoenix, Rosberg und natürlich auch die BMW-Teams und viele Private ging es einfach nicht im deutschen Motorsport. Das muss uns allen bewusst werden. Und wenn ihr sie in irgendeiner Art und Weise unterstützen könnt, dann tut es bitte. Das möchten wir auch.
Genau, das ist ja nicht nur in Deutschland, aber natürlich für uns besonders wichtig, aber überall so gerade diese anderen Rennserien, die jetzt nicht so viel auf Werksunterstützung bauen, wie Formel 1, MotoGP, Formel E, wo viele Hersteller sind, sondern alle GT-Serien, alles drumherum, die kleinen Formel-Serien, die Nachwuchsserien, das sind alles Teams, wie wir, glaube ich, auch beim letzten Q&A mal beantwortet haben, die davon leben und die einfach dieses Racing jedes Rennwochenende brauchen, um Geld einzunehmen und ihr ganzes Personal, von dem es sehr viel gibt, wie du eben gesagt hast, auch bezahlen zu können und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Wo du gerade sagtest, Nachwuchs, auch ganz gutes, wichtiges Stichwort, hat mir auch mit dem René Rast drüber gesprochen. Der hat gesagt, sein ganzes Leben lang ist, und der ist ja wirklich alles gefahren. Der Kerl ist alles gefahren in seiner Karriere seit Anfang der 2000er, was 4 Räder hat und das meiste davon sehr erfolgreich. Und der René hat gesagt, ich habe immer darauf hingearbeitet, in die DTM zu kommen. Das war mein Traum. Wenn es keine DTM mehr geben sollte, worauf sollen dann die jungen Nachwuchsfahrer überhaupt noch hinarbeiten? Ganz wichtiger Punkt, muss man sich mal drüber Gedanken machen. Ich habe aber noch einen Teil der Frage gar nicht beantwortet. Könnten denn Abt und Phoenix und Rosberg und Co., könnten die denn nicht die aktuellen Class 1 Autos von Audi einfach privat einsetzen? Ja, können kann man vieles. Ob man sich das leisten möchte, das ist eine andere Frage. Das hat mir übrigens Dieter Gast, der Audi Motorsportchef, gesagt. Das sind seine Worte. Denn er hat gesagt, wir sehen schon beim aktuellen Beispiel, dem Team WRT aus Belgien von Vincent Voss, das aktuell ja als Audi-Kundenteam der DTM startet, wie unglaublich beliebt es bisher war für Kundenteams, diese unglaublich oder vergleichsweise sehr teuren DTM-Autos einzusetzen. Da sprechen wir von einem Jahresbudget von 2 Autos von bis zu 5 Millionen Euro. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wer im Motorsport kann es sich leisten, auf einer Plattform wie der DTM, die zwar groß ist, aber nicht die Formel 1 Ausmaße hat, so viel Geld für eine Saison zu investieren? Mal davon abgesehen, wenn ein neues Team kommen würde, es muss ja auch die ganze Infrastruktur aufbauen. Die ist bei den aktuellen Teams zwar gegeben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Und aktuell ist laut Audi auch nicht geplant, Kundenmotoren oder Kundenautos rauszugeben. Die Frage sei noch gar nicht an Sie herangetreten worden. Ich glaube eben aus finanziellen Gründen.
Genau. Also da ist ganz klar die Frage, wer kann sich das leisten, weil es ja jetzt schon schwierig war und es wird ja durch die aktuelle Situation nicht besser oder billiger, das Ganze sich leisten zu können. Passend dazu haben wir auch noch eine Frage von Sven Hofer, wo es um Teams geht. Denn könnten Teams der Formel 1 oder DTM und andere Serien in einen anderen Fuß fassen? Zum Beispiel Williams ein DTM-Team gründen statt Formel 1 oder Team Rosberg ein Formel-E-Team? Das würde mich sehr interessieren. Ja, sie könnten es, ja, da sind wir wieder bei der gleichen Antwort, die du eben gegeben hast. Aber könnten sie es sich auch leisten, das Ganze langfristig oder gar mittelfristig zu betreiben? Denn wenn wir andere Teams wie jetzt die Formel 1-Teams ansehen, die haben jetzt auch Williams Probleme, das ganze Geld aufzubringen, um den Formel-1-Betrieb am Laufen zu behalten. Jetzt sollen die auch noch ein neues Team mit neuen zusätzlichen Mitarbeitern, mit neuem Personal, mit neuen Ressourcen, mit neuen Trucks, mit neuer Technik, die sie nicht kennen und betreuen müssen, lernen müssen, vielleicht Fachkräfte holen müssen. Das sollen sie jetzt auch noch nebenbei aufbauen. Und das kostet dann nochmal so viel Geld, so viel können sie in der DTM oder irgendeiner anderen Rennserie, glaube ich, gar nicht verdienen.
Ich glaube, man kann das als Pyramidensystem ganz gut betrachten. Ein Formel-1-Team könnte ein DTM-Engagement betreiben, ein DTM-Team kann ein GT3-Engagement betreiben, ein GT3-Team kann mit Sicherheit auch GT4-Autos einsetzen, also sprich, es geht immer so in die nächst günstigere oder auch vielleicht kleinere Kategorie. Klar geht das alles. Wir haben auch andersrum gesehen, WRT, wie gesagt, aus Belgien, die haben es geschafft aus einem GT3-Rennstall, den gibt es jetzt seit 10 Jahren, WRT, 11. Jahr sogar schon, die haben letztes Jahr 10-jähriges gefeiert, die haben es auch geschafft, ein DTM-Team aufzubauen. Aber das sind natürlich auch Teams, die haben eine gute Unterstützung. Das haben sie sich auch erarbeitet durch die ganzen Erfolge, die sie hatten. Und könnten Teams wechseln? Ja, sie könnten es. Aber am Ende des Tages hängt es einfach am Geld. So, und wenn sich ein ich sag jetzt mal, Audi-Sportteam Rossberg nur als Beispiel, wenn man sie mit einem Formel-1-Programm betreuen würde, dann würde das mit Sicherheit funktionieren. Die könnten die Hallen anbauen, aber das müsste irgendjemand bezahlen. Das Know-how haben die alle oder das kann man sich einkaufen. Es gibt genug Ingenieure, die auf Jobsuche sind und vielleicht leider noch ein paar mehr, die den Arbeitsmarkt da befüllen. Wir hoffen es natürlich nicht. Es geht alles, man braucht das Know-how und das kriegst du aber nur, wenn du die Kohle hast. So, ganz einfach.
Ganz genau. Und an dieser Stelle wollen wir einfach auch nochmal Danke sagen. Jetzt haben wir diesen Zeitpunkt im Video erreicht, wo wir sagen, danke, dass ihr all diese Fragen stellt, dass ihr unsere Videos anschaut, dass ihr Kommentare abgebt, dass ihr auf Gefällt mir drückt, dass ihr es teilt mit anderen, die sich auch diese Videos oder Artikel von uns vielleicht ansehen möchten, dass ihr unser Heft abonniert, dass ihr uns unterstützt mit unserem Formular. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Wären wir jetzt nicht hier, würden wir nicht da sitzen und über DTM oder Formel 1 MotoGP sprechen, auch unsere freitäglichen Livestreams machen und ihr bestimmt mit den Themen, durch die ihr uns eure Fragen hier einsendet, ihr haltet den ganzen Laden damit mit am Laufen und wenn ihr jetzt sagt, wie kann ich da mithelfen, ich weiß es nicht, worum es da geht, was hast du da alles gerade gesagt, die Links findet ihr alle in der Beschreibung hier in diesem Video und in der Situation können wir nur sagen, danke dafür, dass ihr da so eifrig mit dabei seid. Und passend dazu würde ich sagen, passt der nächste Name von der nächsten Frage. Alcaramba.
Alcaramba.
Alcaramba fragt mit dem Hashtag AskMSM. Könntet ihr euch vorstellen, dass die DTM mit einer anderen Rennserie fusioniert? Die DTM ist einfach unattraktiv für neue Hersteller und BMW hätte einen sehr großen Vorteil. Neue Rennserien, neue Hersteller, neue Regeln, neuer Ansatz und dabei auf die Expertise und Kontakte der DTM und anderer Rennserien zurückgreifen. Die Frage ist, wie man sich neben Formel 1 und Formel E in der Zukunft positionieren könnte. Ist es überhaupt noch sinnvoll, eine große dritte Rennserie in der heutigen Zeit zu haben? Viele Fragen, viele Hypothesen. Du freust dich schon drauf, Robert.
Ah ja, das sind wirklich viele Fragen. Das darf man ja gar nicht, muss ja alles im Kopf behalten irgendwie. Also erstmal, kann man sich eine dritte Rennserie neben Formel 1 und Formel E noch leisten? Ja, kann man. Auch für die vielleicht etwas jüngeren Zuschauer unter euch, die DTM hat eine über 30-jährige Geschichte. Die wurde quasi schon 1984 ausgefahren und später eben auch als dann Tourenwagenmasters und noch als DTM weitergeführt. Also da reden wir von richtig, richtig großer Motorsport-Historie. Und die DTM gilt weiterhin, auch wenn das in den letzten 2-3 Jahren vielleicht gar nicht mehr so in der Öffentlichkeit rauskam, es ist tatsächlich die wichtigste nationale Plattform, auch Motorsportplattform in Deutschland, in Europa und daran gibt es auch gar nichts zu werkeln. Also wer da eine andere Meinung hat, dem empfehle ich dann noch mehr auf Motorsportmagazin.com nachzulesen. Bei allem Respekt vor dem ADAC GT Masters, die DTM und die ITR sind nochmal eine ganz andere Welt, allein schon wegen ihrer Historie. So, was waren jetzt die anderen Fragen?
Die anderen Fragen, könnte die DTM denn mit einer anderen Rennserie fusionieren, wobei er da noch kein Beispiel bringt, mit wem denn? Ich glaube, das ist auch das größte Problem hier.
Ja, das ist die Frage, womit könnte die DTM fusionieren? Will sie überhaupt mit irgendwas fusionieren? Ich sage nein. Wir blicken zurück auf 2017 und 2018, glaube ich. Gab es damals das Motorsportfestival auf dem Lausitzring zwischen DTM und ADAC GT Masters. Im ersten Jahr waren sogar noch die Superbikes, die Motorräder dabei. Das war ein geiles Fest. Über 60.000 Zuschauer, reale Zuschauer, volle Tribünen. Ich war da. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Aber es hat schon Gründe, warum das nicht weiterging. Denn zwischen ITR und ADAC, den beiden, sage ich jetzt mal, Dachorganisationen im deutschen Motorsport, da hat es nicht nur ein einziges Mal ganz schön gekracht hinter den Kulissen, zuletzt mit der neuen DTM Trophy, diesen GT4-Autos, die ja 2020 in der DTM kommen sollten. Der ADAC hat schon ein Produkt, ein entsprechendes Produkt im Angebot, im Portfolio, nämlich die ADAC GT4 Germany. Und diese neue DTM-Trophy, da ging es richtig rund. Das wurde auch alles rechtlich geprüft und wird auch weiterhin rechtlich geprüft, ob das richtig ist, was die DTM denn da so betreibt. Also, eine Fusion zwischen ITR und ADAC, so schön ich das persönlich auch fände, und dass sehr viele Menschen im Motorsport setzen sich dafür ein, das sehe ich nicht, weil das Tischtuch ist meiner Meinung nach zerschnitten. Das muss ich jetzt einfach mal so ganz klar sagen. Man spricht es nicht so gerne aus, aber es sind einfach die harten Fakten. Ich glaube nicht, dass es da nochmal zu einer Fusion oder einer Zusammenarbeit kommt. Ich weiß, vor einigen Wochen haben sich auch Gerhard Berger, ITR-Chef, Vorsitzender und Hermann Tomczyk, der ADAC-Sportpräsident, die haben sich ausgetauscht und unterschiedliche Quellen haben mir gesagt, dieser Austausch, diese Diskussion soll ergebnislos verlaufen sein. Das ist das, was ich höre und was ich mir tatsächlich auch vorstellen kann. Es wäre mit Sicherheit jetzt an der Zeit, das schreiben einige Kollegen, für die ITR, die DTM, von ihrem hohen Ross, das sind nicht meine Worte, das sind Zitate, mal runterzukommen. Aber die Frage ist, will der ADAC das überhaupt, wenn wir den ADAC jetzt nehmen? Dem geht es nämlich finanziell, denke ich jetzt einfach mal, etwas besser als der ITR. Ich meine, das ist immerhin der zweitgrößte Automobilclub der Welt. So, auch die müssen sparen im Motorsport, keine Frage, aber das sind ganz andere Dimensionen, wenn man das mal als Gesamtbild ansieht. Und was anderes gibt es nicht zum Fusionieren. Spannend und auch sehr charmant fand ich tatsächlich den Vorschlag vom Formel-E-Gründer Alejandro Agag. Der hat gesagt, er hatte mit Gerhard Berger gesprochen, ob man nicht 2020 ein paar Rennen von DTM und Formel-E zusammen austrägt, um Kosten zu sparen, um die ganzen Gesundheitsauflagen vielleicht besser erfüllen zu können. Das finde ich zumindest mal einen progressiven Vorschlag. Sehr schön, dass sich da Menschen auch äußern und in dem Zuge sei gesagt, weder Formel E noch ADAC freuen sich darüber, dass die DTM in der Krise steckt. Das wurde mir von mehreren Seiten aus diesen Lagern bestätigt. Da ist keine Schadenfreude, auch keine Genugtuung, denn allen ist sehr bewusst, was das bedeutet, wenn eine DTM wegbrechen würde und auch was es bedeutet jetzt ganz konkret, dass Audi ein Motorsport, ein Werkssportengagement kappt.
Ganz genau. So, dann haben wir jetzt viel über Fusionen gesprochen, wobei man da auch sagen muss, dass das wahrscheinlich die schwierigste Sache ist. Etwas neu, wie er hier auch geschrieben hat, zu gründen, ist natürlich einfacher, weil bei Fusionen haben immer zwei Seiten, die aufeinander prallen und die einen haben das Reglement, die anderen das und das alles in einen Guss zu bringen, wird wahrscheinlich eh nie funktionieren, schon gar nicht in kurzer Zeit und da wird es entweder jetzt oder hinterher dann irgendwelche Probleme geben. Deswegen sehe ich diese Chance auch nicht, selbst wenn wir jemanden hätten, mit dem sie fusionieren könnten aktuell.
Gerhard Berger hat Ende letzten Jahres gesagt, vor Audi, vor Corona, dass es nicht so einfach möglich wäre, eine Plattform wie die DTM neu aus dem Boden zu stampfen. Dabei will es belassen.
Ja, wie alles, was aktuell ist, es ist nichts einfach, auch nicht für die Fahrer, für die, auf die wir jetzt nochmal kurz mit der letzten Frage zu sprechen kommen. Die kommt ganz kurz und knapp von D. Was denkt ihr, wird aus den Fahrern? Friedens Müller haben wir auch noch für die Formel E und auch bei Rast kann ich mir vorstellen, dass er Formel E fährt. Aber was wird aus Green, Rockefeller, Duval oder allen anderen Fahrern, die jetzt dann vielleicht aus irgendeinem anderen Grund keine Audi-Fahrer sind, aber kein Cockpit mehr haben in der Zukunft?
Ja, die Frage machen wir relativ kurz. Das wissen wir noch nicht. Wir hoffen erstmal, dass sie 2020 im DTM-Auto sitzen. Wie gesagt, Nico Müller, Robin Freins, beide schon in anderen Teams in der Formel E unterwegs. Ein Mike Rockefeller ist zum Beispiel zuletzt für Chevrolet, für das Werksteam von Chevrolet, die neue Corvette C8 hat sie getestet und ist hier auch gefahren, zusammen mit Jan Magnussen, dem Vater von Kevin Magnussen übrigens. Also das ist ein sehr hochgeachteter Mann, auch in der US-Sportwagen-Szene aufgrund seiner Vergangenheit. Würde kein Problem haben, aber ich glaube, der Rocky will ganz gern bei Audi bleiben, weil er eine riesengroße Historie hat und ja auch damals 2013 Meister geworden ist mit den Audianern. Leute wie ein Loic Duval, der kommt in der DTM mal ein bisschen schlecht weg, aber auch tatsächlich ein Tier im Sportwagen, im Prototypen. Also um den muss ich mir mal keine Sorgen machen, selbst wenn es mit Audi nicht weitergehen sollte. Und das glaube ich trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Dann würde der mit Sicherheit bei einem guten Programm, einem guten Hersteller irgendwo auf der Landstrecke unterkommen. Jamie Green gilt das Gleiche. Sind auch alle nicht mehr im allerjüngsten Alter. Es sind alles Jungs, die sind 38 Jahre alt. Also es geht auf den Herbst ihrer Karriere zu. René Rast, ich will nicht spekulieren. Er hat gesagt, sagt er mir im Interview, die Formel E ist mit Sicherheit interessant. Er ist ja schon mal 2016 in Berlin ein Rennen gefahren tatsächlich, damals eingesprungen, hat dem großen Spaß gemacht, sagt er, aber er kann es nicht genau bewerten, weil er ist das Auto nur einen Tag gefahren. Daniel Abt, aktueller Audi-Werksfahrer in der Formel E, der hat gesagt, ja, da kommen jetzt bestimmt ein paar, die an meinem Stuhl sägen wollen. Der Daniel ist ja schon seit dem ersten Tag der Formel E bei Audi Abt am Start und hat sich da auch bewährt, hat Rennen gewonnen. Auch den ersten Sieg übrigens eines deutschen Fahrers in der Formel E gefeiert. Der hat gesagt, naja, früher haben die ganzen anderen Rennfahrer gesagt, Formel E, da lache ich drüber, das interessiert mich nicht. Und jetzt kommen sie auf einmal alle an und hätten gern die Cockpits. Und da muss ich dem Daniel recht geben. Und das ist ein Faktor, den man einfach auch mal berücksichtigen muss, wenn es darum geht, künftig Cockpits in der Formel E zu besetzen.
Genau, es werden auf jeden Fall neue Fahrer kommen, anklopfen und sagen, hey, kann ich da vielleicht irgendwo unterkommen? Logisch, die, die jetzt eh schon bei einem Hersteller sind, der schon in der Formel E fährt, wird natürlich mit jedem Jahr dann in Verbindung gebracht, wenn es in die neue Saison geht. Aber es heißt noch lange nicht, dass die dann ihre eigenen Fahrer austauschen wollen, weil vielleicht sind sie mit denen ja zufrieden. Das heißt, es ist nicht gesetzt, dass jetzt irgendwie jemand die beiden Audi-Stammfahrer ersetzen wird, nur weil er nicht mehr in der DTM fahren kann, weil die anderen gehören genauso zum Audi-Kader.
Alles so. Weitere werden Spekulationen, ja. Von daher warten wir es mal ab.
Genau, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Warten wir einfach mal ab. Hoffen wir, dass wir die alle nochmal in der DTM mit mehreren Rennen in diesem Jahr sehen werden, damit wir auch ein Abschiedsrennen für Audi haben und überhaupt noch mal ein bisschen Renn-Action in diesem Jahr zu sehen bekommen. Und zum Abschluss sagen wir natürlich noch einmal #AskMSM, sendet uns weitere Fragen, zum Beispiel für nächste Woche. Mal schauen, vielleicht gibt es ein anderes Themen-Special, nachdem wir die DTM jetzt hatten. Und ja, für unsere Endcard, jetzt Überraschung für Robert, in deinem Skript hat das gefehlt, machen wir jetzt noch ein kleines Ratespiel für die 20 Sekunden Endcard. Zählst du mir jetzt Dinge auf? Und zwar hast du jetzt 20 Sekunden Zeit, während ich hier meine Stoppuhr bereit mache, 20 Sekunden Zeit, so viele DTM-Meister wie möglich aufzuzählen. Und die Zeit läuft ab jetzt.
Rast, Peffert, Wittmann, Ekström, Scheider, Rockenfeller, Martin Tomczyk, Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Manuel Reuter, ITC, Harald Groß,
Ende.
Ach. Das war nicht schlecht. Oh Mann, jetzt tut es mir an alle leid, die ich jetzt gerade in meiner Überraschtheit vergessen habe.
Es gibt noch viele, viele mehr.